Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Knappe Güter, Raritäten, um die geht es in unserer heutigen Breitbandausgabe, nämlich um fehlenden Datenschutz. Darüber reden wir schon lange, aber es kann immer noch schlimmer kommen. In den USA dürfen die Internetprovider jetzt die Daten, die sie über die Nutzer sammeln, einfach verkaufen. Und was das auch für uns hier in Deutschland bedeutet, dazu gleich mehr.
Immer knapper wird auch die Gleichbehandlung von Daten im Netz, auch bekannt als Netzneutralität. Gerade letzten Sommer erst hat die EU die Leitlinien dazu beschlossen und schon nutzen die ersten Provider wie erwartet die Schlupflöcher aus.
Ja, und last but not least reden wir über sogenannte seltene Erden. Die werden nun noch seltener, gehen uns also aus. Dabei brauchen wir sie doch für unsere Handys und Laptops. Was passiert, wenn die seltenen Erden eines Tages alle sind? Das finden wir heraus.
Denn wir bleiben Ihnen in voller Gänze erhalten. Wir, das sind Martin Böttcher.
Und wir hören uns am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Außerdem spielen wir später ein bisschen Kafka und Netzmusik natürlich, wie immer hier bei Breitband. Los geht's mit dem Midwest Collective, einem Künstler. Kollektiv aus den USA, das junge Elektro-, Funk- und Hip-Hop-Musikern eine Plattform bietet. Die siebte Label-Compilation ist mittlerweile auf dem Markt und darauf zu finden ist auch Tuwa, ein Produzent aus Denver. Von ihm hören wir Trouvé quelqu'un. Im Moment ist Donald Trump ja gerade dabei, einiges von dem rückgängig zu machen, was unter der Obama-Präsidentschaft beschlossen worden ist. Das gilt nicht nur für von ihm initiierte Gesetze, sondern auch für Entscheidungen, die zum Beispiel die FCC gefällt hat, die Federal Communications Commission, die in den USA Rundfunk und Telekommunikation regelt.
Ja, und im vergangenen Jahr hatte die FCC den Internetprovidern verboten, die Daten ihrer Kunden ohne deren Zustimmung weiterzuverkaufen. Und diese Regeln sollten in diesem Jahr verbindlich eingeführt werden.
Betont sei hier der Konjunktiv, denn genau diese Bestimmung ist am Montag gekippt worden. Da hat Präsident Trump die neuen Privatsphärenresolutionen unterschrieben und damit eine Entscheidung des Senats zum Gesetz gemacht.
Und darüber wollen wir jetzt reden mit Ulf Burmeier. Er ist Richter am Landgericht Berlin und hat im vergangenen Jahr die Gesellschaft für Freiheitsrechte mit gegründet. Er ist uns zugeschaltet aus Leipzig. Hallo.
Hallo. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie haben die Republikaner denn dies durchgesetzt? Es scheint eine Menge Möglichkeiten zu geben, die wir erst unter der Trump-Regierung jetzt gerade kennenlernen, wie die Dekrete beispielsweise. Jetzt also ein Congressional Review Act. Wie funktioniert der denn?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass der Congressional Review Act ein bestimmtes Gesetzgebungsverfahren vorsieht, ein besonders kurzes und schnelles Gesetzgebungsverfahren, um Anordnungen von US-Bundesbehörden im Nachhinein wieder quasi anzuhalten, bevor sie wirklich in Kraft treten können. Um das mal so ein bisschen in der deutschen Terminologie zu beschreiben, auch in Deutschland gibt es ja die Möglichkeit, dass Behörden Verordnungen erlassen, und das wäre so, als können quasi der Bundestag und der Bundesrat gemeinsam eine Verordnung einer Bundesbehörde aufheben. Auch sowas gibt es durchaus in Deutschland, also das ist als solches kein sehr ungewöhnliches Verfahren, aber dieser Congressional Review Act ist in den USA in den vergangenen 20 Jahren eigentlich kaum eingesetzt worden, und erst unter der Trump-Regierung hat er praktische Bedeutung erlangt.
Was wird denn nun den Internet-Service-Providern erlaubt und was dürfen sie nicht?
Das ist relativ schwierig zu sagen, denn die Regelungen, die jetzt gestoppt wurden, die hätten im Wesentlichen die Möglichkeiten beschränkt, die Internetprovider haben, um Daten über ihre Kundinnen und Kunden zu sammeln. Das heißt also, die Beschränkungen können jetzt nicht in Kraft treten, anders als die FCC geplant hatte. Aber was die Provider jetzt mit den Daten anstellen, welche Daten sie sammeln, das ist letztlich ihnen selbst überlassen. Es ist also nicht so, dass es jetzt eine Regelung gäbe, die ihnen erlaubt, bestimmte Dinge zu tun, sondern ganz im Gegenteil, die Beschränkung kann nicht in Kraft treten.
Kann man dafür vielleicht mal ein Beispiel geben?
Zum Beispiel könnten Provider jetzt auf den Gedanken kommen, dass es ja sehr interessant ist, aufzurufen, welche Webseiten ihre Kundinnen und Kunden sich so ansehen und diese zu speichern und diese Surf-Geschichte, diese Surf-History ihrer Kundinnen und Kunden dann wiederum zum Beispiel an Werbetreibende zu verkaufen, denn die wiederum könnten es ja spannend finden zu erfahren, für welche Webseiten sich jemand interessiert.
Entstanden ist ja das neue Gesetz, das nun wieder aufgehoben wurde, aus einer fast schon absurden Geschichte. Die Ausgangslage war ja eigentlich, dass die Obama-Regierung die Netzneutralität sichern wollte, und deswegen wurden Internetanbieter von Informationsanbietern dann wieder zu Grundversorgern gemacht, wie Wasser oder Strom. Und damit sind sie dann auch wieder den Regeln der FCC unterworfen. Wie kam es eigentlich dazu und was sind denn die Besonderheiten beim amerikanischen Modell, wenn man es auch mal mit Deutschland vergleicht?
Ja, man muss sich das aus der Datenschutzperspektive so vorstellen, dass es ja keine Datenschutzbehörden im engeren Sinne gibt in den Vereinigten Staaten, sondern diese Rolle übernimmt eine bestimmte Abteilung der Federal Trade Commission, der FTC, jedenfalls für die allermeisten Internetfirmen. Allerdings gibt es eben auch noch die Federal Communications Commission, und die wiederum ist zuständig für Provider, die also den Zugang zum Internet anbieten und auch für normale Telefonanbieter zum Beispiel. Und die Entscheidung aus dem vergangenen Jahr, die die Obama-Administration noch durchgesetzt hat, führte dazu, dass der Internetzugangsanbieter quasi nicht mehr ein normaler Internetdienstleister ist, so wie zum Beispiel Facebook oder Google, sondern dass er jetzt, wie gesagt, als ein Grundversorger gilt. Und damit wechselt die Zuständigkeit für die Datenschutzregulierung von der FTC zur FCC. Das heißt also, dass die FCC nach dieser Regelung die Möglichkeit, aber eben auch die alleinige Möglichkeit bekommen hat, Datenschutzregeln für Internetzugangsprovider zu erlassen. Und das hat sie auch versucht. Sie hat diese Regeln im vergangenen Jahr schon beschlossen. Und diese neuen Regelungen sind jetzt gestoppt worden. Das heißt also, wir haben im Grunde so eine Art Regelungslücke, die da entstanden ist. Die FTC ist nicht mehr zuständig für Internetzugangsanbieter. Und die Regelungen, die die FCC erlassen wollte, sind durch die Entscheidung des Kongresses und dann auch durch die Unterschrift von Donald Trump gestoppt worden.
Das hört sich alles relativ kompliziert an. Dahinter steckt ja, dass die Provider in den USA mehr Marktmacht beim Werbemarkt haben wollen und vielleicht auch gegen Platzhirsche wie Facebook und Google so ein bisschen antreten wollen. Und denn durch diese Marktmacht, da steckt ja das große Geld. Jetzt gibt es den Spruch, wenn ein Dienst nichts kostet, dann ist man selbst das Produkt als User, dann zahlt man mit seinen Daten. In den USA ist es jetzt so, dass man seinen Internetanbieter, ob mobil oder zu Hause, dafür zahlt, dass er mit den Daten nochmal Geld verdienen kann?
Ja, ich glaube, so muss man das wohl sehen. Die Internetzugangsanbieter möchten im Grunde als Zuschlag zu den Zugangsgebühren, die sie natürlich von ihren Kundinnen und Kunden ohnehin verlangen, jetzt auch noch Geld verdienen können, zum Beispiel mit dem Surfverhalten der Menschen, die über ihre Zugänge ins Internet gehen. Das kann man doppelte Bezahlung nennen. Und ich denke, dass das auch der Grund ist, weswegen es da in den letzten Monaten eine ganz massive Lobbyarbeit eben gab von Internetzugangsanbietern, um die strengeren Regeln der FCC im Verfahren jetzt noch zu stoppen.
Was heißt denn das für den Nutzer eigentlich? Denn also bei Facebook oder Google, den kann man ja noch umgehen oder zumindest theoretisch umgehen. Aber so ein Internetprovider, den braucht ja jeder und der weiß auch immer, wo man ist, was man macht und so weiter. Hat man als User überhaupt irgendwelche Alternativen, um dem zu entkommen noch?
Das ist in der Tat ausgesprochen schwierig. Das, was Sie gerade angesprochen haben, den Vergleich mit Facebook, den haben auch zum Beispiel die Republikaner im parlamentarischen Verfahren immer vorgebracht, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass die Internetanbieter schlechter dastehen datenschutzrechtlich, also weniger Möglichkeiten haben, mit Daten Geld zu verdienen als zum Beispiel Facebook oder Google. Aber der zentrale Unterschied ist eben, dass man seinem Internetzugangsanbieter wesentlich schwerer entkommen kann. Bei Google und Facebook geht das wenigstens im Großen und Ganzen noch. Was kann man nun also tun? Eine Möglichkeit ist das sogenannte Opt-out. Ja, das heißt, die neuen Datenschutzregeln, die jetzt gestoppt worden hätten, bedeutet, dass man Kundinnen und Kunden erst fragen muss, bevor man Daten speichern kann. Nun bleibt es dabei, dass Kunden selber aktiv werden müssen, wenn sie die Datenspeicherung verhindern möchten. Das können sie aber immerhin noch tun. Das heißt, sie können sich also bei ihrem Provider melden und sagen, dass ihr Surfverhalten nicht protokolliert werden soll. Das ist eine Möglichkeit. Und eine zweite Möglichkeit gibt es noch quasi auf der technischen Ebene, dass man zum Beispiel sogenannte virtuelle private Netzwerke nutzt, also VPNs, und darüber den gesamten Internetverkehr abwickelt, denn dann kommt letztlich beim Provider nur noch ein unverständlicher Datenstrom an, sodass das Mitprotokollieren deutlich erschwert wird oder jedenfalls, wenn das alles technisch vernünftig klappt, völlig unmöglich gemacht wird. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Man muss dazu zum Beispiel auch darauf achten, dass auch die sogenannten DNS-Abfragen über den VPN-Tunnel laufen, also die Abfragen danach, welche IP-Adresse eigentlich zuständig ist für eine www-Adresse wie zum Beispiel deutschlandradio.de. Und wenn man das vergisst beim Einrichten seines VPN-Tunnels, dann sieht der Provider immerhin noch, für welche Internetadressen man sich interessiert. Und auch das könnte er dann ja mitschneiden und verkaufen. Also es ist also nicht völlig ausweglos, aber man muss als Nutzerin oder als Nutzer sich jetzt schon sehr engagieren, technische Maßnahmen ergreifen und oder beim Provider sein Opt-out erklären, um da nicht in den Fängen seines Providers hängen zu bleiben.
Ganz kurz zum Schluss trotzdem nochmal die Nachfrage. Wir hier in Europa und Deutschland, sind wir denn auch durch gesetzliche Regelungen vor solchen Entwicklungen wie in den USA irgendwie geschützt?
Ja, in Deutschland gibt es deutlich strengere Regeln, die noch strenger sind als das, was die FCC jetzt einführen wollte. Insbesondere gibt es ganz strenge Regelungen dazu, was Provider mit den Daten ihrer Kundinnen und Kunden anstellen können. Die sind insbesondere im Telekommunikationsgesetz geregelt. Und ganz knapp zusammengefasst kann man grob sagen, dass sie die Daten zunächst mal immer nur benutzen können, um ihre Dienstleistungsqualität zu sichern. Und für alles Weitere müssen sie Kundinnen und Kunden um Erlaubnis fragen.
Wir sprachen mit Ulf Burmeier, Richter am Berliner Landgericht und Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. If I tell you all the thoughts I've been holding in, would you make them? There's a part of me that lies every time we kiss. I'm counting all the things about you that I'm gonna miss. I'm gonna love you still tomorrow. Never really. I'm gonna love you still tomorrow.
Musik des US-amerikanischen Sängers und Songschreibers Sam Hughes. Der vermischt als Earl Grey Synthie-Pop-Klänge mit Country-Elementen. Eine seltene und durchaus melancholische Mischung. Das gerade gehörte Stück Borderline kommt von seiner aktuellen Download-EP Orbital.
Alle Daten sind gleich, aber sind manche Daten womöglich gleicher? Das Prinzip der sogenannten Netzneutralität sieht vor, dass im Internet alle Inhalte zu denselben Bedingungen durchgeleitet werden. Festgelegt wurde dieser Grundsatz für Europa hier im vergangenen Jahr vom EU-Parlament. Und diese Verordnung, würde ich mal sagen, kommt jetzt auf den Prüfstand.
Denn die Telekom hat den Tarif Stream-On angeboten, bei dem die Dienste ausgewählter Anbieter nicht auf das Datenvolumen des Mobilfunktarifs angerechnet werden. Eine klare Verletzung der Netzneutralität, sagen Kritiker, weil Inhalte unterschiedlicher Anbieter aus nicht nachvollziehbaren Vereinbarungen diskriminiert werden.
Auch unser Autor Sandro Schröder findet das empörend, denn selbst wenn der ein oder andere jetzt davon vielleicht profitiert, langfristig hat das negative Folgen für Inhalteanbieter und Nutzer.
Egal, ob wir jetzt über das mobile Datenvolumen reden oder den DSL-Anschluss zu Hause. Es gibt zwei Modelle, wie man über Internetanbieter und Netzneutralität denken kann. Der ehemalige EU-Digitalkommissar Günther Oettinger beschreibt das so.
Netzneutralität, da haben wir wieder gerade in Deutschland, Taliban-ähnliche Entwicklungen. Da ist die Netzgemeinde, da sind die Piraten unterwegs, da geht es um perfekte Gleichmacherei und heißt die böse Industrie.
Bleiben wir erstmal beim Modell der perfekten Gleichmacherei. Man könnte es auch das Modell Netzneutralität oder das Modell Wasseranschluss nennen. Bei diesem Modell pflegen die Netzbetreiber eine neutrale Infrastruktur. Die Kunden entscheiden frei und selbstbestimmt über ihren Verbrauch. Ebenso wie beim Wasseranschluss. Da bezahle ich einen festen Betrag pro Monat an die Stadtwerke und der richtet sich nach meinem Verbrauch. Im Gegenzug reden mir aber die Stadtwerke nicht rein, wie und womit ich mein Wasser verbrauche. So funktioniert Netzneutralität. Und dann gibt es da noch das andere Denkmodell.
Aber Verkehrssicherheit, ein kommerzieller Dienst. Gesundheit, ein kommerzieller Dienst. Und ein paar andere fallen mir ein, sollten von der Netzneutralität, von diesem Taliban-ähnlichen Thema abweichen dürfen.
Dieses zweite Denkmodell für die Rolle der Internetanbieter könnte man auch das Modell Bezahlfernsehen nennen. Die Grundversorgung bleibt, aber für Spezialdienste wird die Netzneutralität abgeschafft. Beim Modell Bezahlfernsehen entscheidet ein kommerzieller Anbieter, für welche Dienste oder Premium-Inhalte die Nutzer draufzahlen müssen. Was genau als Premium eingestuft wird, in welchen Paketen ich das erwerben und auch nutzen kann, darüber entscheidet allein der Anbieter. Und genau so bahnt es sich jetzt bei der Telekom an. Bye-bye Netzneutralität, hallo Zwei-Klassen-Internet. Denn erstens, die teuren Telekom-Verträge mit der Stream-On-Option muss man sich erstmal leisten können. Zweitens, und das beschädigt die Netzneutralität wirklich, die Telekom mischt sich darin ein, wie ich mobiles Internet zu verwenden habe und wie nicht. Den ganzen Tag Netflix, YouTube und das ZDF schauen? Die Telekom sagt mir, gerne doch, halt dich nicht zurück. Wir finden das klasse, wenn du ZDF heute und House of Cards schaust. Aber den ganzen Tag Tagesschau und Vimeo gucken? Durch Twitter und Facebook surfen? E-Mail-Anhänge herunterladen? Da sagt mir die Telekom, hey, du verbrauchst echt ganz schön viel Datenvolumen. Du musst ab jetzt draufzahlen, sonst ziehen wir für dich die Handbremse an. Um im Bild vom Wasseranschluss zu bleiben, das wäre ungefähr so, als wenn das Wasserwerk zu mir sagen würde, du kannst zwar den ganzen Tag Wasser in die Badewanne einlassen und dreimal täglich baden, aber für mehr als drei Gläser aus dem Küchenwasserhahn, da musst du schon den teuren Vertrag abschließen. Das kann keiner wollen.
Warum reicht mein Datenvolumen nie bis zum Ende des Monats? Where's the rebel? Warum?
Warum? Weil deutsche Netzbetreiber das mobile Datenvolumen in viel zu kleinen Paketen und teuer an ihre Kunden verkaufen. Statt mehr Zero-Rating für einzelne Dienste anzubieten, könnte man ja auch, ganz netzneutral, einfach mehr Datenvolumen in die Verträge schreiben. Zero-Rating-Lösungen wie bei der Telekom zementieren den Status quo, nämlich teure Mobilverträge mit wenig neutralem, dienstunabhängigem Datenvolumen. Und sie bevorzugen obendrein einflussreiche Platzhirsche wie Netflix, die mit ihrer Marktmacht viel besser verhandeln können als kleine Konkurrenten. Die Bundesnetzagentur prüft deswegen das Angebot der Telekom. Aber die Stream-On-Option könnte in eine grobmaschige Lücke fallen, die in der EU-Richtlinie zur Netzneutralität steckt. So ein Zero-Rating ist in der EU nämlich erlaubt, solange solche Angebote offen für alle möglichen Medienpartner sind. Das betont natürlich auch der Deutschlandchef der Telekom.
Letzte Frage, muss man denn ein langjähriger Geschäftspartner der Deutschen Telekom sein, um ein Angebot auf der Streaming-Plattform der Telekom realisieren zu können?
Nein, ganz klares Nein. Wir bieten die Möglichkeit für alle, die daran interessiert sind. Wir laden die auch ein.
Aber ein Prinzip wie die Netzneutralität verteidigt man eben nicht mit der buchstabengetreuen Auslegung von Gesetzestexten, die ohnehin Digitalskeptiker wie Günther Oettinger mitgeschrieben haben. Umso wichtiger ist, dass auch wir Nutzer jetzt nicht sabbernd auf Zero-Rating-Angebote reinfallen. Die sind eine kurzfristige Linderung für Probleme, die uns die Netzbetreiber selbst eingebrockt haben. Langfristig müssen wir für Netzneutralität und das Grundrecht Internet kämpfen. Sonst müssen wir zukünftig nicht nur das Netflix-Abo bezahlen, sondern auch noch den Netzanbieter dafür, dass er uns so datenintensive Anwendungen überhaupt noch erlaubt.
Ja, und ich denke mal, Sandro Schröder war das übrigens, bei der Telekom wird es wohl nicht bleiben. Da werden wohl andere nachfolgen. Und jetzt kommt es dann wohl auch bald dazu, wovor Netzaktivisten im Vorfeld ja schon gewarnt haben, dass die Schlupflöcher, die diese Richtlinie lässt, ausgenutzt werden. Und ob das dann eben rechtens ist, das werden im Zweifel die Gerichte dann in langwierigen Verfahren klarstellen müssen.
Musik. Die beiden Remix-Künstler und Produzenten Tua und Loops sind gleich in mehreren Künstlerkollektiven aktiv. Kiez, Blunt und Cake Collective heißen ihre meist rein online existierenden Künstlergruppen. Und das war den beiden offenbar nicht genug. Beim Midwest Collective treten sie zusammen auf als Tua Loop Crosses Loops. Wir hören ihr Stück I Can't Hold Back.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo, Tim.
Hallo, ihr beiden.
Tja, und die Medien und Meinung stehen im Zeichen des Kampfes gegen Hass und Lügen im Netz.
Wir starten mit dem sperrigen Begriff der Woche, das Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Wir haben letzten Sonnabend darüber berichtet. In dieser Woche wurde der Entwurf von der Bundesregierung beschlossen.
Und intensivst diskutiert. Tim, bring uns doch nochmal auf den gemeinsamen Stand. Was sieht der Entwurf vor?
Ja, Betreiber von Internetplattformen müssen innerhalb von 24 Stunden offensichtliche Hasskommentare und Falschmeldungen löschen, unter anderem aber auch Pornografie oder Beiträge terroristischer Vereinigungen. Machen Unternehmen wie Facebook das nicht, drohen ihnen bis zu 50 Millionen Euro Bußgeld. Wichtiger Hinweis, das Gesetz muss noch verschiedene Hürden nehmen. Als nächstes befasst sich damit der Bundestag.
Die Diskussion darum ist voll entbrannt. In dieser Woche gab es viele Reaktionen auf die Entscheidung der Bundesregierung, auch sehr empörte. Wie sahen die aus?
Kritik kommt unter anderem aus der Opposition. Durch das Gesetz würde die Meinungsfreiheit eingeschränkt, findet die Vorsitzende des Justizausschusses Renate Künast von den Grünen.
Ich habe die Sorge und viele andere auch, dass diese Regelung mit dem Löschen jetzt so weit geht und mit einem pauschalen Bußgeld versehen ist, dass am Ende erstmal sicherheitshalber alles gelöscht wird.
Der Verein Digitale Gesellschaft spricht von einem falschen Weg, soziale Netzwerke zu einer Inhaltspolizei zu machen. Die Bekämpfung von strafbaren Inhalten sei eine staatliche Aufgabe. Auch die Internetwirtschaft ist alarmiert. Ihr Verband ECO sprach von einem schwarzen Tag für das Internet. Besonders kritisch sieht man hier die starren Bearbeitungspflichten und die Implementierung von Content-Filtern zum Auffinden von Kopien beanstandeter Inhalte. Für Justizminister Heiko Maas dagegen führt kein Weg an der Regelung vorbei.
Das müssen wir auch tun mit Blick auf die Opfer. Die Menschen, die da beleidigt werden, bedroht werden, verfolgt werden, haben ein Recht darauf, dass der Staat sich darum kümmert, dass ihre Rechte auch durchgesetzt werden. Und das tun wir mit diesem Gesetz.
Es gibt ja aber noch andere Wege, um gegen die Verbreitung von Lügen im Internet vorzugehen. Und vor allem, so haben wir diese Woche gesehen, gibt es richtig Geld dafür. Das scheint ja ein richtiger Geschäftszweig zu werden. Wem kommt denn das zugute, Tim?
Ja, das Recherchebüro Korrektiv wird mit 100.000 Euro unterstützt. Unterstützt von der Stiftung des amerikanischen Investors George Soros. Ab Mitte des Monats sollen die Journalisten ja Falschmeldungen bei Facebook mit Warnhinweisen versehen. eBay-Gründer Pierre Omidyar stellt auch Geld für den Kampf gegen Fake News zur Verfügung. Er spendet 100 Millionen Dollar, die verschiedenen Recherchenetzwerken zugutekommen sollen. Unter anderem dem Zusammenschluss investigativer Journalisten, die im letzten Jahr den Skandal um die Panama Papers aufgedeckt haben.
Wie jeder selber Fake News erkennen kann, dafür will Facebook auch seit dieser Woche seine User sensibilisieren. In den Newsfeeds wird ein Link zu Tipps angezeigt. Da wird zum Beispiel empfohlen, reißerische Überschriften kritisch zu betrachten und nur Neuigkeiten zu teilen, von denen man weiß, dass sie glaubwürdig sind. Eigentlich sind das ja so Binsenwahrheiten, oder? Vielleicht ist das neue Portal der Tagesschau da hilfreicher. Auch das beschäftigt sich mit Fake News. Wie wird das da gemacht?
Faktenfinder heißt das Projekt. Die Redakteure des Portals wollen sich gezielt mit Falschmeldungen auseinandersetzen. Dabei werden sie auch ihre Recherche dann transparent dokumentieren. Es geht aber nicht darum, jede Unwahrheit im Netz zu dokumentieren. Da würden die Manpower würde da wahrscheinlich auch gar nicht ausreichen. Im Fokus sollen die großen Lügengeschichten stehen, also die, die eine ganz große Reichweite haben. Projektleiter Patrick Gensing, der ist sich bewusst, dass die Arbeit seines Teams einige nicht erreichen wird. Das sei aber auch nicht das Ziel, wie er hier im Deutschlandradio Kultur erklärt hat.
Sondern wir wollen den Menschen, die mit Fake News konfrontiert sind, auch im Netz, die vielleicht in ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis Leute haben, die anfangen, das alles zu glauben, diesen Leuten wollen wir helfen. Und wir glauben, dass der Kampf gegen gezielte Falschmeldung auf keinen Fall eine Aufgabe ist für Gesetze, sondern dass das viel mehr Aufgabe des Journalismus ist, dagegen vorzugehen. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten.
Patrick Gensing vom Projekt Faktenfinder. Und damit, Tim, schließt sich der Kreis zum Anfang deiner Meldungen und dem umstrittenen Netzwerksdurchsetzungsgesetz. Übrigens, auch Google hat in dieser Woche den Einsatz seines Faktencheck-Labels ausgeweitet. In Zukunft soll auch bei der Google-Suche auf Hintergrundberichte von Journalisten verwiesen werden. Vielen Dank, Tim. Kann man alles nochmal nachlesen und nachhören auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Walk with me. avenues, won't you meet me? Brooding buildings, stroll with me through the passing afternoon, hand in hand by my side. Stay with me until the night pours in around us and the golden windows all light up, circling round us like the stars as a serenade of honking cars sing their cacophony songs. We'll go oh so sweetly ambling on. When the leaves change, because I've been told they're so pretty in Central Park on a bench by the lake, hand in hand by my side. Stay with me until the night pours in around us and the golden windows all light up.
Kalifornische Sängerin Laura Benson war das mit ihrem Song New York City von ihrem aktuellen Download-Mini-Album.
Breitbandbesprechung.
Wir haben mal durchgezählt, also ich zumindest. Ich habe zu Hause 2 ausrangierte Laptops, einen stillgelegten Computer, einen alten Bildschirm und 5 nicht mehr genutzte Handys.
Und warum schmeißt du die nicht weg?
Ich weiß nicht, die liegen da rum und irgendwie denke ich immer noch so, sie sind vielleicht ein bisschen was wert, aber ich weiß auch nicht, also da sind ja auch Daten drauf, möchte ich nicht einfach so in die Welt schmeißen oder in die Mülltonne schmeißen, außerdem Schwermetalle und was da noch so alles drin ist.
Hm. War jetzt vielleicht auch ein bisschen doof von mir zu fragen, weil ich habe mal durchgezählt, bei mir liegen auch noch 6 alte Handys rum und ein altes Laptop, also es scheint irgendwie so eine Zeitgeistangewohnheit zu sein.
Genau, es ist wirklich seltsam, was sich da im Laufe der Jahre so ansammelt. Man kann die Geschichte aber auch ganz anders erzählen. Wir verschwenden die sogenannten seltenen Erden, die unabdingbarer Bestandteil unseres digitalen Fortschritts sind, weil sie nämlich in all diesen Geräten zu finden sind. Und wir verschwenden die so, als gäbe es davon erstens unendliche Mengen und zweitens, als wären sie leicht zu beschaffen.
Eine seltene Erden ist übrigens ein Name, der ein bisschen in die Irre führt, denn eigentlich geht es um die seltenen Metalle, die in nur sehr wenigen Gegenden und vor allem in China zu finden sind. Und eben diese seltenen Metalle, die werden immer seltener.
Der Peak Metal, also der Punkt, an dem weniger davon natürlich gefördert wird, als die Industrie braucht, der wird wohl bald erreicht sein. Aber gibt es Ersatzstoffe? Gibt es einen Plan B für die so verschwenderisch eingesetzten Stoffe?
Darüber haben wir mit Barbara Reck gesprochen. Sie forscht zu dem Thema an der Yale-Universität. Und unsere erste Frage war, was denn nun das Besondere an diesen Stoffen ist, an diesen seltenen Metallen?
Seltene Erden und letztlich auch andere Spezialmetalle wie, was weiß ich, Indium oder sowas, haben bestimmte Funktionen, die eine besonders hohe Performance erlauben, die zwar von anderen Metallen auch erreicht wird, aber eben nicht so optimiert wie je nach Anwendung von den speziellen, von den seltenen Erden.
Was für eine Performance ist das dann zum Beispiel?
Also bei seltenen Erden, also besonders, also am bekanntesten sind letztlich die Magneten. Das ist Neodymium und Dysprosium, die sehr viel verwendet werden, gerade in Elektronik. Und es gibt aber auch andere wie Samarium, die die gleiche Funktion übernehmen können. Und das andere, was sehr wichtig ist, ist Europium und Yttrium. Die werden verwendet in Phosphors, was letztlich die Farben in unseren Bildschirmen gibt. Also von den Handys, Bildschirmen, aber auch eben im Flachbildschirm beim Fernseher.
Das sind ja alles Begriffe, die der Normalsterbliche noch nie gehört hat. Diese seltenen Erden, die sind also wirklich auch ein bisschen subtil so in ihrem Auftreten. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel die großen Hochöfen im Ruhrgebiet, die standen mal für den Aufschwung, den Fortschritt. Und diese Metalle, die ja unser Zeitalter so prägen und die so wichtig sind, die sind eben so gar nicht präsent bei uns und eben dann auch nicht richtig zu ersetzen offenbar. Glauben Sie, dass dieses Problem vielleicht auch deshalb so lange vor sich hergeschoben wurde, dass die seltenen Erden irgendwann mal ausgehen werden?
Es war nicht unbedingt, ich sag mal, im Fokus, weil was das Besondere ist von vielen dieser Spezialmetalle ist, dass sie eben nicht als, zum Beispiel, um wieder auf dieses Indium-Beispiel zurückzugehen, als Indium auch praktisch abgebaut werden, weil es also keine große Indium-Mining-Site gibt, sondern das Ganze sind Nebenprodukte. Indium als Beispiel eben ist ein Nebenprodukt von Zink. Das heißt, die sind oft so, ich sag mal, so Mitläufer gewesen und letztlich auch unbekannt. Und was die seltenen Erden angeht, da ist der Abbau halt weitgehend in China und die Hochöfen sind genauso groß, aber halt irgendwo außerhalb des Blickwinkels hier.
Kann man tatsächlich von einem sogenannten Peak Metal sprechen? Also kann man sagen, dass sich das jetzt langsam erschöpft und uns diese Rohstoffe, die wir halt für die modernen Technikgeräte brauchen, ausgeben?
Also erstmal in naher Zukunft sicherlich nicht. Ich denke, was man dabei auch wieder sich angucken muss, es gibt, wenn wir von Metallangebot sprechen, letztlich kann man unterscheiden zwischen primärem und sekundärem Angebot. Das heißt, zwischen primär, das sind halt immer die geologischen Abbaugebiete und die sind sicherlich, also die sind begrenzt. Das ist einfach rein faktisch so. Das heißt, da wird irgendwann sicherlich ein Peak ankommen. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass dieses Sekundäre, das, was ich eben schon abgebaut habe in der Vergangenheit, das ist ja theoretisch für uns verfügbar. Das heißt, das wird verlagert erstmal von einem Abbaugebiet in die Produkte und dann letztlich entweder in eine Deponie oder eben ins Recycling. Aber es ist letztlich irgendwo noch alles da. Und rein theoretisch könnte man sagen, von den sekundären Rohstoffen, dass die eigentlich unbegrenzt verfügbar sind. Das ist wirklich eine Frage der Logistik, der Technik etc. Kann ich da wieder rankommen? Die Antwort ist leider meistens nur sehr ungenügend.
Also aber gerade was das Recyceln angeht, man hat so das Gefühl, so richtig im großen Stil werden so Elektroschrottsachen noch nicht richtig recycelt. Gibt es da so Prozentzahlen nach der Nutzung in einem Gerät, wie viele Geräte wieder recycelt werden?
Wir haben das Ganze mal global angeschaut und da ist es auch so, dass von den Elektronikgeräten die gleichen Elemente oder die gleichen Metalle, die dort verwendet werden, ja auch woanders verwendet werden. Und die klassischen Metalle wie Kupfer oder Aluminium oder Eisen oder sowas, die werden sicherlich 50, 60, 80% gut recycelt am Lebensende. Aber die Spezialmetalle, und da hatten wir vor ein paar Jahren einen Überblick gemacht, wo ein Großteil der Spezialmetalle letztlich gar nicht recycelt wird oder nur sehr, sehr gering. Und das ist aber im Moment ganz, ganz stark sich dabei zu ändern.
Was würde denn passieren, wenn es wenn in absehbarer Zeit keine seltenen Erden mehr gefördert werden und auch das mit dem Recycling nicht so richtig in die Gänge kommt? Was würde dann mit unserer Welt passieren?
Im allerschlimmsten Fall würden es, die schicken Hightech-Applications eben oder Smartphones, würde es irgendwann nicht mehr geben. Aber ich denke, was wesentlich realistischer ist, also zum Beispiel diese Spezialmetalle helfen, dass die Leistung ja letztlich optimiert wurde und im Performance und so weiter. Und dass wir wieder zu geringerer Leistung zurückgehen. Und als Magneten werden dann halt irgendwann nicht mehr die seltenen Erden verwendet werden, sondern man würde zurückgehen zu Kobalt. Da braucht man aber wesentlich mehr und das ist einfach größer und die Handys werden wieder größer anstatt kleiner. Im Moment dieser ganze Trend zum Beispiel zur Miniaturisierung war einfach nur möglich, weil man wirklich aus jedem Element das perfekte, optimale sich praktisch so rausgekitzelt hat und das würde dann letztlich wieder, in den Rückwärtsgang gehen.
Und wäre es andererseits nicht aber auch denkbar, alternative Stoffe zu entdecken oder zu entwickeln, die man dann als Ersatz nehmen könnte?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das ist eben auch, das findet statt und da passiert auch momentan sehr, sehr viel. Es wird also nie zu einem konkreten Abbruch sozusagen kommen, sondern es wird letztlich zu einer Priorisierung von Anwendungen führen. Das heißt, was ist denn wirklich wichtig und was ist nur so, naja, es wäre schön zu haben, aber brauchen wir das unbedingt?
Für den Konsumenten, da werden ja wirklich kaum Anreize geschaffen, die Geräte zu recyceln. Wie kann denn Ihrer Ansicht nach, auch wenn das nicht Ihr Fachgebiet ist, so etwas besser werden?
Also einmal ist es Logistik. Auf der anderen Seite, das genauso großes Problem ist dann für die Recycler. Und die Recycler stehen oft davor, dass sie sagen, wie soll ich denn hier an dieses kleine Gramm sowieso drankommen, wenn das wirklich so ganz versteckt ist und dass ich eben, dass der Recycler mit dem Schraubenzieher halt die Schrauben aufmachen kann, um irgendwo ranzukommen, anstatt dass alles verklebt ist, um das Mysterium eines Smartphones dann auch so zu belassen. Und dass Design und Recycler zusammenreden, das ist auch noch ein ganz neues Phänomen, also wo noch wesentlich mehr passieren muss.
Sagt Barbara Reck, Forscherin an der Yale University. Und um das nochmal nachzuschieben, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn die Handys jetzt wieder größer werden sollten. Ich habe mir nämlich gerade ein größeres bestellt und dann kann ich das mit der Brille noch so ein bisschen rausschieben. Im Augenblick, mein Handy wird mir zu klein.
Könnte ich jetzt als Eitelkeit interpretieren, will ich aber nicht vertiefen. Und ich sage dir eins, irgendwann bist du froh, wenn du nur eine Brille brauchst und kein Hörgerät, um zum Beispiel das hier zu hören, die kommende Musik, Mimundo Solo, ungewohnt folkige Klänge aus Argentinien. Hier mit ihrem Song Wolf. Nicht jeder kann sich damit abfinden, dass auch Computerspiele einen kulturellen Wert haben. Auch wir bei Breitband geben uns ja jede Menge Mühe, mit diesem alten Klischee vom Schund auf dem Bildschirm aufzuräumen.
Heute dürfen diese Aufräumarbeiten aber ganz kurz sein, denn dieses Mal steckt die altehrwürdige Kultur schon im Namen. The Franz Kafka Video Game, ein Spiel, das an die Werke Kafkas angelehnt sein soll. Und ich habe mir das gestern von unserem Kollegen Markus Richter zeigen lassen.
Genau, ich war ja nicht dabei, Martin. Ich dachte mir, vielleicht ist es besser, wenn ihr das so ein bisschen zu zweit spielt.
Das war auch ganz gut, weil in dem Spiel gar nicht so viel passiert und ich glaube, wir hätten es fast ein bisschen totgeredet.
Du bist ja Kafka-Fan und Kafka ist an sich ja schon ein Universum. Also ich bin da auch Fan von. Ist das jetzt gut dafür, wenn man so ein Spiel spielt oder ist das eher hinderlich?
Also es ist, glaube ich, gut dafür, sich das Spiel zu kaufen, weil ich dachte am Anfang auch, als ich davon gehört habe, das muss ich haben. So. Und dann bin ich aber mit sehr, sehr hohen Erwartungen daran gegangen und dachte, Kafka, das ist ja alles so verästelt und so. Da ist, das ist alles so rätselhaft. Und
sublim auch so, ne?
Total subtil auch alles. Also, und dann gehst du und erwartest natürlich dementsprechend auch ein Spiel.
Und jetzt bin ich natürlich megamäßig gespannt, wie dir das gefallen hat. Ne?
Genau. Es ist ja so, bei Kafka, da kann man ja nie auf den ersten Blick sagen, worum es eigentlich geht. Und ich war dann auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir aber von Markus erstmal erzählen lassen, wie The Franz Kafka Videogame überhaupt anfängt. Meine Vermutung war, also als alter Kafka-Schüler und Fan, man erwacht als Spielecharakter und hat sich in einen Käfer verwandelt. Aber war das so, Markus?
Fast. Die Figur des Samsa aus der Verwandlung, die kommt da auch vor. Später ist dann aber natürlich ein bisschen geändert, ist ein Privatdetektiv. Die Figur ist hier K. Punkt, so heißt ja auch die Figur in zwei Romanen von Kafka aus Der Prozess und das Schloss. Der ist unglücklich verlobt mit Felice, so hieß die Verlobte von Kafka, also in echt, in der Realität, deren Trennung Kafka damals sehr zugesetzt hat. Und diese Hauptfigur reist nach Amerika. Das wiederum ist Teil einer Handlung aus einem anderen Roman von Kafka, nämlich Der Verschollene. Und es ist also so ein gemeinsames Setting aus Sammelsurium. Man könnte sagen, komplett Sammlung Kafkas unvollendeter Romane, weil Verschollener, Prozess und Schloss sind halt genau drei Romane von Kafka, die niemals zu Ende gegangen sind oder die er niemals zu Ende geschrieben hat. Und dieses Konglomerat, diese Geschichte, die da sich ausgedacht wurde, die ist dann die Rahmenhandlung für die Rätsel in dem Spiel.
Aber wie ist das mit dem Spiel? Kann man das, es gibt ja dieses berühmte Wort Kafkaesk, kann man das als Kafkaesk bezeichnen?
Naja, es sind Logikrätsel, die versuchen absurd zu sein und man kann das vielleicht am besten nachvollziehen, wenn man es selber macht und deswegen habe ich es mitgebracht.
Und wir sind jetzt beim Level auswählen.
Wir sind zwar hier beim Level auswählen, aber normalerweise, wenn du spielst, das hast du nur, wenn du schon durch bist. Das präsentiert sich schon als eine lineare Geschichte. Und ich habe jetzt so ein Rätsel ausgesucht, wo ich denke, da kann man es vielleicht besonders gut zeigen. Man sieht ja schon mal schön, das ist so handgezeichnet, so ein bisschen Aquarell-Kinderbuch-mäßig. Da sehen wir K, der sieht aus wie so ein Büroangestellter mit einem schönen Hut aus den 30er Jahren. Und der steht hier vor einer Tür. Und in dieser Tür ist, damit die aufgeht, das ist natürlich das Rätsel, man muss die Tür aufmachen in diesem Fall, ist ein Zahlenrätsel versteckt. Kennt ihr das bekannt vor? Das ist dieses 9x9 große Schieberätsel.
Genau, wo man die kleinen Plastikteilchen, diese Plastikquadrate so hin und her schieben muss, in eine bestimmte Richtung bekommen muss.
Genau, so. Jetzt, Herr Böttcher, Ihr Lösungsvorschlag.
Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so muss es dann nachher sein. In der richtigen Reihenfolge.
Willst du das mal probieren?
Ja, aber irgendwie lenkt mich aber ein bisschen diese Kinderbuch-Ästhetik so ab. Also so stelle ich mir eigentlich nicht Kafka vor. Kafka ist für mich immer so Resident Evil, so ganz alleine in so einem riesigen, in so einem Labyrinth oder sowas.
Du hättest lieber so dunkle, harte Formen.
Ja,
gruselige Musik.
Guck mal, das dauert ja auch noch wirklich eine ganze Weile, ne?
Was übrigens, wenn man sich nicht zurechtfindet, das finde ich sehr gut, weil das anderen Logik-Puzzlespielen manchmal fehlt. Man kann sich hier Hilfe geben lassen. Das heißt, selbst wenn man gar keine Ahnung hat, was man machen muss, nach 4 Minuten kriegt man auf jeden Fall die Lösung präsentiert. Wo ich mich auch gefragt habe, das ist sehr zugänglich, aber was würde Kafka dazu sagen? Weil geht es bei Kafka nicht um die Ohnmacht, das Ausgeliefertsein?
Ich komme gar nicht weiter.
Doch, du bist doch jetzt also 2 Züge vor der Lösung. Zack, und jetzt die 6 noch.
Ach so, guck mal, tatsächlich.
So, gelöst, möchte man denken.
Ja.
Und das Spiel, wenn man zum ersten Mal spielt, an dieser Stelle auch, hey, super, du hast das Rätsel auf deine logische Art und Weise gelöst, aber das ist nicht die Lösung des Levels.
Sondern ich muss jetzt irgendwas noch machen wahrscheinlich.
Du musst jetzt irgendwas machen und das ist sozusagen, das ist, ich vermute, der Autor des Spiels, Dennis Galanin, empfindet das dann sozusagen als das Kafkaeske. Es geht immer einmal um die Ecke. Klick mal bitte auf die Lampe.
Ah, da oben ist eine Lampe, die erleuchtet.
So, die kann man ausmachen.
Jetzt sind sie nur noch Schatten.
Und dann erscheinen auf diesen auf diesen Steinen, die du rumgeschoben hast, nochmal andere Muster. Und du musst es nach denen sortieren. Das ist also nicht die offensichtliche Lösung, sondern es geht einmal um Dreck. Wie Kafka auf einer Skala von 1 bis ich habe mich in einen Käfer verwandelt, ist das für dich?
Das ist 2, würde ich sagen.
2 ist nicht...
Es ist noch nicht so Kafkaesk, ja. Meiner Ansicht nach. Ne?
Tja, das ist tatsächlich auch sozusagen ein bisschen das Spiel. Das ist, man hat diesen.
Aber wie lang geht das? Also das, ich meine,
wenn man es durchspielt, ungefähr so 2 Stunden. Okay. Man hat halt immer so kurze Textfetzen, wo diese sehr lineare Geschichte erzählt wird und dann halt diese Logikrätsel. Und das unterbricht es. Ne? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, ist das jetzt Kultur, weil Kafka draufsteht? Und es ist tatsächlich so, Kafka lebt ja eigentlich von der Verzweiflung seiner Protagonisten. Ne? Also ich wache auf als Käfer verwandelt. Ich weiß nicht, wie ich in das Schloss reinkomme, obwohl ich hierher beobachtet wurde. Mir wird ein Prozess gemacht, aber ich weiß gar nicht, worum es geht. Und genau das macht das Spiel nicht. Die Geschichte selbst erzählt sich zwar auch mit so einer Verzweiflung, also diesem Protagonisten passieren da so Dinge, wo er nicht genau weiß, was passiert, aber dadurch, dass ich Level löse, die mich jeweils einen Schritt weiterbringen, hat das Spiel so eine ganz klare, lineare Fortsetzung. Und das Ende ist auch so ganz Hollywood-esk. Also die billigste Auflösung einer absurden Geschichte, die du dir vorstellen kannst, die wird hier gemacht. Ich will es nicht genau sagen, falls man es selber raus will, aber es ist nicht Kafka ist tatsächlich.
Es ist gar nicht Kafka, muss man mal wirklich sagen. Ne? Weil ich finde es weder besonders, gut, die Musik, die wir hören, ne? Die ist so ein bisschen, finde ich, die katapultiert einen so ein bisschen in bedrohliche Situationen oder sowas Unheimliches, was Unbekanntes, was da ist. Aber der Rest, ich meine, ist eine Kinderbuchgrafik, er steht da, die Rätsel sind auch... fast Kinderlevel, oder?
Ich weiß nicht. Also man muss ein bisschen zur Ehrenrettung noch, die Grafik hat tatsächlich manchmal sozusagen so seltsame Gestalten drin, die fast so ein bisschen was Hieronymus Bosch-artiges, also so Höllenwesen oder fremdartige Monitore, Taucher, die irgendwo auftauchen, also nicht reinpassen oder tatsächlich Insekten als Menschen. Aber im Grunde genommen gebe ich dir recht. Und tatsächlich ist, wenn ich dieses Spiel, wenn ich den Kafka rausnehme und sage, was ist das für ein Spiel, würde ich sagen, das ist echt ein schönes Kinderspiel. Ich habe das mit einer 10-Jährigen auch gespielt, die meinte so, hey, das ist ganz witzig, hat sich auch gefreut über diese Logikkniffe in dem Rätsel. Und dann ist es ein schön gemaltes, zugänglicher 2 Stunden Rätselspaß, aber vom Kafka bleibt da nicht viel übrig.
Aber ich merke schon, du findest es so trotzdem als Spiel ganz, ganz witzig.
Ich fand es ganz unterhaltsam. Die Falltiefe ist halt hoch. Ne? Man kommt da rein, The Franz Kafka Video Game, und denkt so, ja, es ist nett, aber nee.
Tja, so war das also mit dem Franz Kafka Video Game. Das ist übrigens für Windows-PC erschienen, kostet nur rund 10 Euro. Eine Version für iOS-Geräte ist aber auch schon in Arbeit.
Kafka fühlte sich ja immer sehr allein und einsam. Vielleicht hat es ja ganz gut zu euch gepasst, dieses Spiel, und dass ihr es alleine gespielt habt.
Ich gehe jetzt übrigens wieder zurück in meine unverstandene Einsamkeit. Breitband ist nämlich für heute zu Ende. Alle Themen, alle Interviews, alle Songs nochmal zum Nachlesen und Nachhören auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Genau, und nach uns kommen hier die Nachrichten. Und danach geht's weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Ein Thema da... passt gut. Digitalisierung in deutschen Theatern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen Martin Böttcher
und Vera Linz.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.